Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Episode besprechen wir das Hörspiel Musik des Teufels aus der Reihe Die drei Fragezeichen. Meine Musikalität bewegt sich ja in eher engen Grenzen. Hallo Heike, wie sieht es denn bei dir aus?
Hallo Marc, heute singe ich ja im Chor. Unser Publikum kommt allerdings freiwillig zu uns und wird jedenfalls, soweit ich weiß, auch nicht unter Drogen gesetzt. Meine Erfahrung mit Instrumenten ist auch eher dünn. Ich habe, als ich in die Schule kam, mit Blockflöte angefangen, so wie viele Leute. Allerdings habe ich das auch ziemlich lange durchgezogen. Ich hatte über 10 Jahre Unterricht, habe später dann auch in verschiedenen Ensembles gespielt. Es gab auch immer wieder Konzerte im Rahmen der Musikschule mit Blockflöte und Klavier oder auch mit mehreren Blockflöten, wie gesagt, im Ensemble. In den Sommerferien war ich öfter auch auf Blockflöten-Workshops, wo dann tatsächlich 50 bis 100 Leute sich in einer Jugendherberge getroffen haben für ein Wochenende oder eine Woche und da unterschiedliche Stücke eingeübt haben. Und am Ende gab es davon natürlich auch wieder ein Konzert und eine Aufführung. Und irgendwann ist tatsächlich meine Blockflötenlehrerin auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich sie nicht mal vertreten will bei den Anfängern, weil sie irgendwie Terminschwierigkeiten hatte. Und somit habe ich für eine kurze Zeit auch tatsächlich Blockflötenunterricht gegeben. Aber das hat sich relativ schnell totgelaufen. Marc, du hältst es ja da eher mit Captain Blitz. Ich lasse das lieber den Computer machen, oder?
Ja, das habe ich bei Musik auch gemacht. Das einzige Instrument, das ich mal für längere Zeit gespielt habe, war ein kleines batteriebetriebenes Keyboard. Das habe ich zu Weihnachten bekommen, ich glaube, ich war 12. Das war für eine gewisse Zeit ziemlich spannend, denn man konnte die Lieder, die man abgespielt hat, auch abspeichern. Und ich habe dann längere Zeit geübt und habe es dann geschafft, 2 Lieder wirklich zu spielen, nämlich La Cucaracha und Tom Dooley. Als das dann aber erfolgreich abgeschlossen war, war die Faszination recht schnell wieder weg und ich habe mich wieder meinem Heimcomputer zugewendet. Ich konnte mir dort nämlich ein Programm schreiben, in dem ich Noten so abspeichern konnte, dass ich sie auch verstehe. Also Kanal, Frequenz und Dauer. Denn Noten vom Notenblatt ablesen, das habe ich nie wirklich verstanden. Und meine Mutter wollte an Weihnachten mit mir und meinen Brüdern immer singen, aber das hat uns überhaupt nicht interessiert. Und ich bin dann dazu übergegangen, Weihnachtslieder im Computer abzuspeichern und habe an Weihnachten dann meinen Heimcomputer runtergebracht vor den Tannenbaum, dort die Weihnachtslieder abgespielt und dann hatte jeder, was er wollte.
Kurz zu den allgemeinen Fakten. Ursprünglich sind die drei Fragezeichen ja eine amerikanische Buchserie, die von Mitte der 60er bis Ende der 80er erfolgreich lief und mit ein paar Jahren Verspätung auch in der deutschen Übersetzung auf den Markt kam. Ende der 80er hat der amerikanische Verlag dann versucht, die Serie ein bisschen zu modernisieren. Da entstanden dann die Crime Busters. In dieser Periode haben die drei Fragezeichen einen Alterssprung gemacht. Sie haben Autos bekommen und Freundinnen und außerdem wurde die ganze Mystik, die der Originalserie zu eigen ist, komplett zurückgedreht und es ging eigentlich nur noch um Crime Busters, also die reinen Verbrechen, ohne dass irgendwelche Geister, Gespenster oder übernatürlichen Phänomene mit im Spiel waren. Diese Modernisierung konnte die amerikanische Serie allerdings auch nicht mehr retten und so wurde das Original 1990 eingestellt. In Deutschland war der Erfolg der drei Fragezeichen allerdings immer noch ungebrochen, sodass ab 1993 beim Kosmos Verlag neue Geschichten für die drei Fragezeichen entstanden sind, die völlig losgelöst vom amerikanischen Original sind und jetzt praktisch deutsche Originale darstellen. Bis heute erscheinen ungefähr 6 neue Geschichten im Jahr und sowohl die Bücher als auch die Hörspiele erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Die Hörspiele sind 1979 gestartet und zwischen der Ersterscheinung der Bücher und der Hörspiele liegt im Moment so ein knappes Jahr. Hörspiele scheinen allerdings ein relativ deutsches Phänomen zu sein. Was ich gefunden habe, gibt es 2 britische, 2 tschechische Radiohörspiele und 8 schweizerdeutsche Hörspiele. Aber ansonsten sind die drei Fragezeichen nur ein rein deutsches Hörspielphänomen. Was ich allerdings sehr lustig fand in der Recherche, ist, dass es mittlerweile 2 Bücher der drei Fragezeichen sogar auf Latein gibt. De Tribus Investigatoribus et Fato Draconis zum Beispiel, also der Fluch des Drachen. Und es gibt tatsächlich mittlerweile auch eine Masterarbeit, die sich damit beschäftigt, ob diese lateinischen Übersetzungen tauglich sind, um sie im Lateinunterricht in der Schule zu verwenden. In der lateinischen Übersetzung ermitteln die drei Fragezeichen unter den Namen Justus, Petrus und Robertus Und auch einige moderne Begriffe mussten natürlich erstmal erfunden werden, weil es diese entsprechenden Konzepte oder Gegenstände im alten Rom natürlich noch nicht gab. Und da hat man sich wohl am modernen Latein des Vatikans orientiert, denn im Vatikan ist Latein tatsächlich immer noch Amtssprache, sodass es da normal ist, dass moderne Begriffe erfunden werden müssen. So habe ich zum Beispiel gelesen, dass die Taschenlampe als Lucerna Mobilis, also mobile Lampe, bezeichnet wird, oder die Plattensammlung als Collectio Phonodiscorum.
Zu den speziellen Fakten. Die Musik des Teufels ist Band 82 der Buchreihe, 1998 erschienen und von André Marx. Das Hörspiel kam ein Jahr später, 99, raus und ist Band 84. Es dauert etwa 58 Minuten, der Handlungszeitraum sind 6 Tage, die wir in 15 recht willkürliche Szenen unterteilt haben, meist getrennt durch Musik. Der Klappentext ist, drei Fragezeichen, adäquat recht mystisch angehaucht. Er beschreibt in etwa, was passiert, bis Justus und Peter das erste Mal in die Villa von Charkow einsteigen und das erste Konzert hören. Er enthält Begriffe wie verhext, im Bann des Teufelsgeigers oder unter dem Einfluss einer fremden Macht. Auf dem Titelbild sieht man einen Mann mit einer Teufelsmaske, blauen Gummihandschuhen, er hat eine Geige in der Hand und entweder einen Teufelsschwanz, steht vor einem Stuhl oder hat einen Umhang an.
Ich sehe da tatsächlich einen Teufelsschwanz auf dem Titelbild, aber ich muss dir widersprechen, der hat keine Gummihandschuhe an. Ich glaube, das ist einfach nur die Farbgebung des Titelbilds.
Als ich beides gesehen habe, Titelbild und Klappentext, muss ich aber sagen, als Kind hätte ich das sehr creepy gefunden und ich glaube nicht, dass ich mir die Folge damals gekauft hätte. Zwei Sprecher sind mir aufgefallen, die ich von anderen Serien her kenne. Lutz McKenzie spricht den Teufelsgeiger und man kennt ihn ja als Erzähler aus den 5 Freunden. Und auch Alexandra Dörk, die die Jelena spricht, war uns bekannt als Claudia aus den Funkfüchsen oder Monika aus Arborex. Was mir persönlich hier aufgefallen ist, viele Musikzwischenstücke zwischen den Szenen kannte ich auch von anderen Serien. Zum Beispiel gibt es 2 Stücke, die kommen in TKKG vor, Todesgruß vom gelben Drachen oder Die Entführung des Popstars. Ein Stück kommt auch in 5 Freunde und die Gespensterinsel vor und sogar einmal ein Teil aus Perry Roden, Die dritte Macht. Mir ist jetzt nicht klar, ob das in 3 Fragezeichen öfters so ist oder ob das einfach an mir liegt, dass ich in der letzten Zeit sehr viele verschiedene Serien gleichzeitig höre und einfach das Ganze mehr im Gedächtnis habe.
Ich glaube, das ist nicht ganz ungewöhnlich, dass die Musik zwischen den Europaproduktionen hin und her getauscht wird und man immer mal wieder das eine oder andere Stück aus einer anderen Serie wiedererkennen kann. Mir ging es so mit der sogenannten Musik des Teufels, also diesem Gegeige, was Van der Hel die ganze Zeit veranstaltet. Ich war mir sehr sicher, dass ich das irgendwo aus dem Hintergrund einer anderen Folge kannte, war mir aber nicht mal sicher, aus welcher Serie. Und das hat mich fast wahnsinnig gemacht, weil ich gedacht habe, muss ich jetzt alle meine Hörspiele nochmal durchhören, um das zu finden. Aber natürlich kann auch da das allwissende Internet helfen. Auf der 3-Fragezeichen-Wikipedia-Seite habe ich zumindest schon mal rausgefunden, dass die Musik des Teufels nicht etwa eine Eigenkomposition von Van der Hel ist, sondern ein bekanntes Stück von Paganini. Und auf der Seite hörspielforscher.de habe ich dann tatsächlich entdeckt, dass die dieses Stück mehrfach katalogisiert haben, und zwar nicht nur in der Musik des Teufels, sondern eben auch als Hintergrundmusik in TKKG-Folge Dynamit im Kofferraum. Und damit konnte ich dann wieder ruhig schlafen, nachdem ich es entdeckt hatte, woher ich dieses Stück tatsächlich kenne. Starten wir jetzt mit der Handlung. Es beginnt mit einem Telefongespräch. Justus sitzt in der Zentrale und telefoniert mit Familie Andrews. Wir erfahren, dass Bob den Nachmittag über geschlafen hat. Justus erkundigt sich, ob er krank ist, aber Bob ist einfach nur muffelig und abweisend und sagt, ach Justus, lass mich doch in Ruhe, und legt einfach auf. Das ist Justus überhaupt nicht gewöhnt. Er wundert sich und denkt sich, der hat sie doch nicht alle, und wartet darauf, dass Bob 2 Minuten später zurückruft und sich entschuldigen soll. Das passiert aber nicht. Daraufhin ruft Justus nochmal bei Andrews an und erfährt von Mr. Andrews, ja, Bob hat gerade das Haus verlassen, er ist auf dem Weg zur Zentrale. Nachdem Bob aber auch eine halbe Stunde später noch nicht auf dem Schrottplatz angekommen ist, ruft Justus ein drittes Mal bei Andrews an und erfährt, nein, Bob ist nicht zurückgekommen. Mrs. Andrews ist auch schon ganz besorgt. Ja, ihm wird doch nichts passiert sein. Aber Justus lügt sie offensiv an und sagt, ach, ich glaube, er kommt gerade um die Ecke. Ja, machen Sie sich keine Sorgen, und legt auf. Die Kollegen einfach so hängen zu lassen, ist überhaupt nicht Bobs Art. Und somit beschließen Justus und Peter jetzt einfach, ihn suchen zu gehen.
Justus und Peter fahren nun mit dem Fahrrad durch Rocky Beach und suchen Bob. Zuerst klappern sie alle Klassenkameraden ab. Dann auch die Agentur von Zack Sandler, können Bob aber nirgends finden und fahren danach noch etwa eine Stunde ziellos durch Rocky Beach. Als sie schon frustriert aufgeben wollen, sieht Peter nun Bobs Wagen. Sie verfolgen ihn, aber die Verfolgung ist recht kurz, denn Bob fährt nur nach Hause. Justus stellt den dritten Detektiv zur Rede. Bob ist aber immer noch gereizt, er möchte ihm auch nicht sagen, wo er war. Nach einem kleinen Disput kommt dann raus, er war angeblich im Kino. Das finden Justus und Peter aber unglaubwürdig, denn Bob trägt einen schwarzen Anzug. Peter versucht, die beiden Streithähne Justus und Bob zu beschwichtigen, aber Bob wirft die anderen mehr oder weniger vom Grundstück.
Eine kleine Ergänzung aus dem Buch. Im Buch läuft diese Szene ganz genau gleich ab, obwohl Justus da eigentlich einiges an Vorwissen hat. Im Buch setzt die Handlung nämlich einen Tag früher ein. Und Bob hat Justus davon erzählt, dass er zu einem Konzert eingeladen ist. Er hat ihm sogar die Einladung gezeigt. Und aufgrund einer Wette hat Justus Bob genötigt, zu diesem Konzert gestern im schwarzen Anzug zu gehen. Insofern finde ich es eigentlich unglaubwürdig, dass im Buch Justus jetzt nicht schaltet und, wenn er Bob im schwarzen Anzug nach Hause kommen sieht, nicht die Verbindung zieht, Moment, gestern war Bob im Konzert in einem schwarzen Anzug, heute kommt er im schwarzen Anzug nach Hause, vielleicht war er wieder im Konzert. Insofern finde ich, dass Justus in dieser Folge eigentlich weniger geistesgegenwärtig rüberkommt, als wir ihn normalerweise kennen.
Da Justus und Peter also nun nicht wissen, was mit Bob los ist, beschließen sie am Folgetag, ihn zu beschatten. Sie gehen zum Seaview Hill, einem kleinen Hügel, von dem aus sie Bobs Haustür gut sehen können. Stundenlang passiert nichts und Peter fragt schon so halb im Scherz, wie lange wollen wir denn noch hier bleiben, bis Mitternacht. Justus nimmt das aber für bare Münze und meint wirklich, ja, das ist eine sehr gute Idee. Dann öffnen sich aber glücklicherweise die Tür, Bob kommt raus und Justus und Peter verfolgen Bob in Peters Wagen. Die Fahrt dauert auch nicht lange. Zwischen Rocky Beach und Santa Monica bereits biegt Bob auf das Grundstück einer herrschaftlichen Villa ab. Er geht in das hell erleuchtete Haus. Und Justus und Peter schleichen zuerst mal um das Haus rum. Sie finden eine offene Balkontür im ersten Stock. Und obwohl Peter so ein kleines bisschen Gewissensbisse hat, bei so einem hell erleuchteten Haus hochzuklettern, er meint, dann könnte man auch gleich im Fernsehen annoncieren, dass man einbrechen will, gehen sie hoch und auch Justus kommt hoch. Sie befinden sich dann in einem Schlafzimmer und hören schon leise Geigenspiel durch die geschlossene Tür. Justus öffnet vorsichtig die Tür. Sie sind im ersten Stock und sehen auf einer Galerie. Es scheint ein großer Konzertsaal zu sein. Man sieht einen Geiger neben einem Klavier, etwa 2 Dutzend Leute und sie können auch Bob erkennen. Alle Zuhörer lauschen gebannt. Das Konzert dauert aber nicht mehr lange und die Gäste applaudieren. Sie wollen auch alle Zugabe, es muss ihnen also wirklich gut gefallen haben, aber der Geiger lehnt ab. Er entschuldigt sich auch, dass er nur eine mittelmäßige Geige zur Verfügung hat. Mr. Tschakow, der Besitzer der Villa, erlaubt ihm aber am nächsten Tag ein neues Konzert zu geben. Dann sind die Zuhörer befriedigt. Aber der Geiger erinnert sie nochmal daran, an die Abmachung, dass sie die bitte schön einhalten.
Da jetzt nochmal die Ergänzung aus dem Buch. Die Abmachung besteht darin, dass Van der Hel nur handverlesene Zuhörer bei seinem Konzert dabei haben will. Die kompetentesten Musikkenner Kaliforniens. Und für ein größeres Publikum ist seine Komposition noch nicht ausgefeilt genug. Deshalb mögen die Zuhörer auch bitte Stillschweigen bewahren und niemandem von diesen Privatkonzerten erzählen.
Justus und Peter schleichen nun wieder aus dem Haus, auf demselben Weg, in dem sie auch hineingekommen sind. Auf dem Vorplatz wahrscheinlich treffen sie dann auf Bob, der ebenfalls aus dem Haus gekommen ist. Der ist ganz erstaunt, was macht ihr denn hier? Aber Justus übernimmt nun das Kommando, er lässt sich nicht mehr abwimmeln und bestimmt, dass sich alle ein paar Minuten später in der Zentrale zu einer Aussprache treffen sollen.
Bob kommt dieser Vorladung dann auch nach, sodass sich die 3 Fragezeichen wenige Minuten später in der Zentrale treffen. Bob ist berechtigterweise immer noch ziemlich sauer, so nach dem Motto, ihr beschattet mich, sag mal, habt ihr sie noch alle? Aber nachdem Peter ihn dann beschwichtigen kann, wir haben uns nur Sorgen gemacht und wollten wissen, wo du dich rumtreibst, sagt Bob dann, naja gut, schwamm drüber, sie einigen sich darauf, dass sie einen neuen Fall haben, denn irgendwas geht ja da mit dieser Musik nicht mit rechten Dingen zu. Bob setzt seine Kollegen jetzt erstmal darüber in Kenntnis, was in den letzten paar Tagen passiert ist, dass er diese Eintrittskarte von Sex Santa bekommen hat, was Justus, wie wir wissen, im Buch eigentlich schon wissen müsste. Und dass heute schon das dritte Konzert war und diese Musik dermaßen faszinierend ist, dass Bob selbst nicht so genau weiß, wie ihm geschieht. Und aus diesem Grund und auch aufgrund dieser Abmachung von Van der Hel seinen Kollegen nichts davon erzählt hat bisher. Jetzt folgt ein Brainstorming, was es mit dieser Musik wohl auf sich haben mag. Justus sagt, naja, ich habe es ja selbst erlebt. Diese Musik ist unheimlich faszinierend, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, wo das herkommen soll. Im Buch haben wir auch die Szene, als Justus und Peter während ihres Einbruchs dem Konzert gelauscht haben, etwas ausführlicher. Dort kommen sie nämlich nicht erst gegen Ende an, sondern sie hören sich das komplette Konzert von der Galerie aus an, sind total gefangen und am Ende hat Justus das Gefühl, dass er am liebsten aufstehen und mitapplaudieren möchte. Und erst im letzten Moment wird ihm klar, Moment mal, wir sind hier illegal und keiner sollte uns sehen und es wäre jetzt keine gute Idee, aufzustehen und Bravo zu rufen. Und auf dem Weg zur Zentrale beginnt Justus auch schon zu analysieren und fragt Peter, sag mal, du fandest die Musik doch genauso faszinierend, aber kannst du dich an die Melodie erinnern? Und komischerweise sagt Peter auch, nee, war da überhaupt eine Melodie? Das war doch irgendwie nur so ein irres Rumgefiedel, oder? Ja, eben. Und warum ist das alles so faszinierend? Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Im Buch gibt es dann auch noch einen kurzen Exkurs über den Teufelsgeiger Paganini, der wohl so virtuos gewesen sein muss, dass das Gerücht ging, dass er mit dem Teufel im Bunde ist. Und bei seinen Konzerten sind reihenweise die Zuhörer in Ohnmacht gefallen. Allerdings bezweifelt Bob auch, dass es an der Musik lag oder an der Spieltechnik von Paganini. Es könnte mehr oder weniger auch mit einem gewissen Starkult zu tun gehabt haben, so wie das heutzutage auch bei modernen Boybands öfters mal der Fall ist, dass da das Publikum reihenweise in Ohnmacht fällt. Im weiteren Verlauf der Diskussion spekulieren die Fragezeichen jetzt, ob es möglicherweise doch mit der Musik an sich zu tun hat, ob es besondere Frequenzen gibt, die euphorisierend wirken können. Da gibt es dann auch nochmal den Verweis auf den ersten Fall, die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss. Dort ging es ja um besonders tiefe Frequenzen, die Angst verursachen. Und deshalb kommen sie auf die Idee, möglicherweise sind es hier besonders hohe Frequenzen, die Euphorie verursachen könnten. Allerdings müssten diese nicht hörbaren Frequenzen doch trotzdem irgendwie messbar sein.
Da fand ich sehr interessant im Buch eine Szene. Und zwar, als Justus und Peter auf dem Silvio Hill Bob beobachten, hat Justus auch sein Diktiergerät dabei. Er repariert es, nimmt es mit und als sie das erste Konzert anhören, hat er es, als er die Tür aufmacht und sie auf die Galerie blicken, angemacht und es dann, als das Konzert rum war, völlig vergessen. Und jetzt kommen sie irgendwann dann auf die Idee, Moment, wir müssten das Konzert einfach mal aufnehmen und dann fällt Justus wieder ein, Moment, das haben wir doch gemacht. Dann hören sie sich das Konzert auf dem Diktiergerät nochmal an, können aber auch keine Wirkung feststellen. Es sind einfach stellenweise nur wirre Töne. Und sie schließen dann darauf, das muss irgendwie eine andere Wirkung haben als über Frequenzen. Das ist jetzt im Buch okay, es ist aber logisch nicht ganz zwingend, denn wie Bob ja vorher gesagt hat, vermuten sie, dass es besonders hohe Frequenzen sind, sprich Ultraschall. Und wenn ich mit einem Diktiergerät etwas aufnehme, was ja dafür gemacht ist, um menschliche Sprache aufzunehmen, also gerade kein Ultraschall, dann wird möglicherweise aus Kostengründen auch ein Mikrofon oder ein Lautsprecher verwendet mit einem dementsprechenden Frequenzgang, sodass so ein Diktiergerät diese hohen Töne überhaupt nicht aufnehmen kann. Insofern finde ich es völlig normal, dass man hier jetzt keine Wirkung merkt. Dennoch fand ich die Szene sehr gut und sie zeigt eine schöne Progression, wie sie an das Problem herangehen und versuchen herauszufinden, woran könnte es liegen und woran nicht. Das hat mir sehr gut gefallen.
Damit verlassen wir den Exkurs des Buches wieder und wenden uns dem Hörspiel zu. Dort haben wir auch dieses Brainstorming hinter uns, dass es möglicherweise an irgendwelchen nicht hörbaren Frequenzen liegen mag, dass die Musik so euphorisierend wirkt. Aber Justus wischt das jetzt erstmal beiseite und sagt, naja, wie dieser Teufelsgeiger das anstellt, sei mal dahingestellt, das müssen wir noch rausfinden. Aber die andere Frage ist natürlich, warum? Was ist sein Motiv? Warum veranstaltet er diese Konzerte? Und Bob erzählt, was er von Jelena und Charkov über Van der Hel erfahren hat. Mr. Charkov stellt seinen Salon hin und wieder für Privatkonzerte zur Verfügung. Der Geiger hat sich über die Musikagentur an ihn gewendet. Es ist ein unbekannter europäischer Geiger, der ursprünglich nur ein Konzert geben wollte, und zwar vor einem ausgewählten Zuhörerkreis. Und weil das Publikum aber so begeistert ist, hat er jetzt immer wieder verlängert und, wie gesagt, heute schon das dritte Konzert gegeben. Aber außer, dass er bei Charkov im Haus wohnt und ein Konzert nach dem anderen gibt, stellt er keine weiteren Forderungen. Er will kein größeres Publikum, er will keinen Eintritt, er will kein Geld, er will eigentlich nur Geige spielen. Das ist alles noch sehr mysteriös und Justus sagt aber, dem Ganzen will er auf den Grund gehen, und um rauszufinden, wie diese Musik wirkt, muss er sie nochmal hören, sodass die drei Fragezeichen sich darauf einigen, dass sie am nächsten Tag wieder zu dem nächsten Konzert gehen und sehen, was sie rausfinden können.
Am nächsten Abend öffnet Bob ihnen das Badezimmerfenster in der Villa von Charkov. Das ist im Erdgeschoss, sprich, sie haben es dann leichter, in die Villa einzudringen. Justus und Peter gehen also hinein. Sie hören noch nichts. Sie öffnen eine Tür, sind in einem Gang. Peter hat einen sehr guten Ortssinn und er weiß dann, die nächste Tür müsste die sein, die unter der Galerie ist. Justus öffnet ganz vorsichtig die Tür und genau so ist es. Die befinden sich im hinteren Teil des Konzertsaales, sehen einen Teil der Zuhörer. Das Konzert hat begonnen und als sie die Tür öffnen, wenige Sekunden später, setzt jetzt die Wirkung der Musik ein. Peter wird schwindelig. Und das bekommt der Hörer hier jetzt auch mit, im Gegensatz zu der ersten Konzertbelauschung. Hier ist jetzt unheilschwangere Musik, sodass ich als Hörer wusste, da passiert irgendwas. Sie ziehen, also die Wirkung merken, recht schnell wieder zurück und schließen die Tür. Und ein paar Sekunden oder eine halbe Minute später ist die Wirkung dann auch glücklicherweise wieder weg. Justus ist noch nicht so richtig zufrieden, denn sie hätten ja noch nicht allzu viel rausgefunden. Peter widerspricht aber, denn sie wüssten jetzt zumindest, dass die Musik nicht durch die Tür wirkt, sondern dass man ihr direkt ausgesetzt werden muss. Sie befinden sich auf dem Gang und in diesem Moment kommt Jelena, die Tochter von Mr. Charkov, die Bob schon ein paar Tage kennt, in ihrem Rollstuhl vorbei. Sie sieht die beiden, will die Polizei rufen, Justus hält sie aber im Rollstuhl fest und als Jelena um Hilfe rufen will, hält ihr sogar den Mund zu. Sie sagen ihr dann, sie wären Freunde von Bob. Sie wären Detektive und der Meinung, dass Van der Hel hier irgendetwas Kriminelles am Laufen hat. Jelena ist selbst Van der Hel gegenüber misstrauisch, insofern verzichtet sie im Moment darauf, die Polizei zu verständigen. Sie übernimmt allerdings das Kommando und bestimmt, nach dem Konzert sollen sich alle draußen auf der Veranda treffen, zusammen mit Bob. Dann wirft sie raus, sie sollen gefälligst durchs Badezimmerfenster wieder rausgehen. Justus ist hier sehr verblüfft, er kriegt nur einsilbige Worte raus. Denn in dieser Szene ist man nicht eher der Chef. Das Konzert ist etwa eine halbe Stunde später beendet. Justus und Peter sind schon auf der Veranda, Bob kommt und kurze Zeit danach auch Jelena. Jetzt gibt Peter Jelena die Visitenkarte und sie liest sie mit einem recht spöttischen Unterton vor, wie ihr seid Detektive. Ihr begeht zweimal Hausfriedensbruch, ihr hättet doch mich einfach mal fragen können als Tochter des Hauses, schließlich kennt Bob mich ja. Wir erfahren, warum Jelena Van der Hel gegenüber misstrauisch ist. Denn sie spielt selbst Geige, sie kann also einschätzen, wie gut jemand spielen kann. Van der Hel wäre ohne Zweifel recht gut, aber das könnte nicht erklären, warum in seinen Konzerten diese Magie stattfindet. Denn beim Üben würde er andere Stücke spielen, denen dieser Effekt völlig fehlt.
Dabei habe ich mich dann gefragt, übt Van der Hel denn auch in diesem Konzertsaal? Denn wenn Van der Hel in seinem Zimmer üben würde und Jelena ihn nur durch die Tür und durch die Wand hört, wie wir gerade festgestellt haben, wirkt ja auch diese Eigenkomposition in den Konzerten nur direkt im Konzertsaal und nicht durch die Wand.
Die Dynamik in der ganzen Veranda-Szene ist recht gut, denn Jelena lässt Justus gar nicht richtig zu Wort kommen. Er wird immer unterbrochen und sie spricht eigentlich auch nur mit Bob. Sie spekuliert, dass entweder in den Konzerten bei Van der Hel irgendetwas Besonderes passiert oder dass an der Konzertgeige irgendeine Veränderung vorgenommen worden ist. Er hätte eine Klotz, das wäre eine sehr gute Geige, aber keine Weltklasse.
Das habe ich dann auch nochmal recherchiert. Klotz ist tatsächlich eine Geigenbauerdynastie, die zurückreicht bis ins 17. Jahrhundert. Und bis heute werden Geigen in der 7. Generation gebaut. Also je nachdem, wie alt die Geige ist, wird sie auch relativ wertvoll sein.
Jelena selbst hat die Geige untersucht, sie hat aber nichts daran feststellen können. Ihr ist auch unklar, was Wanderhell will, denn er hat mit ihrem Vater nur die Abmachung getroffen, dass er Kost und Logis frei bekommt und ansonsten halt Konzerte abhält. Und jetzt hat Peter, wie wir, wenn wir die Geschichte vom Ende her sehen, feststellen, den richtigen Gedanken. Denn er meint, na gut, vielleicht möchte Wanderhell einfach nur so lange wie irgend möglich im Haus sein, weil er irgendetwas Wertvolles sucht. Das ist jetzt Jelena wiederum unklar. Das Wertvollste, was sie haben, wären einige alte Notenblätter, die ihr Vater sammelt. Die wären aber im Safe. Oder die Skulpturen ihrer verstorbenen Mutter. Aber die hätten nur sentimentalen Wert für sie und ihren Vater. Sie erzählt, dass sie am Vortag ein Telefongespräch von Wanderhell angehört hat, in der er den Ausdruck Paisinois Gesang hat fallen lassen. Dieses Objekt oder was immer es ist, würde er bald bekommen. Sie schließen die Diskussion damit, dass Jelena einen Vorschlag Justus annimmt, dass sie den Flügel untersuchen soll und ihn dann mitteilen soll, was sie herausfindet. Die Szene endet mit dem Ausspruch von Justus, dass Justus Jelena nicht mag.
Im Buch wird das noch kommentiert mit, naja, kein Wunder, sie hat dich entweder ignoriert oder angepflaumt. In der nächsten Szene ist jetzt schon Tag 4, es ist wieder Nachmittag, wir befinden uns in der Zentrale und Justus eröffnet seinen Kollegen, dass er jetzt rausgefunden hat, wie Vanderhell seine Wirkung erzielt. Tante Mathilda hätte es ihm gesagt. Tante Mathilda hat nämlich einen Kuchen anbrennen lassen, was Peter kommentiert mit, wie spannend. Und daraufhin war die ganze Küche voller Qualm und Justus ist es ganz schummrig geworden, bis er das Fenster aufgemacht hat. Und daraus schließt er, irgendwas macht Vanderhell mit der Luft. Er scheint eine gasförmige Droge zu verbreiten, die diese euphorisierende Wirkung hervorbringt. Damit ist das Wie jetzt einigermaßen geklärt und wir wollen uns wieder dem Warum zuwenden. In dem Hörspiel springt der Fokus immer mal wieder hin und her, dass die drei Fragezeichen sich einmal darauf konzentrieren, wie macht Vanderhell das tatsächlich konkret? Und außerdem das Motiv ist auch die ganze Zeit unklar, was will er eigentlich erreichen? Bob präsentiert dann seine Rechercheergebnisse bezüglich Paisinoe. Da Jelena ja gestern aus diesem merkwürdigen Telefonat von Vanderhell erwähnt hat, dass der Begriff Paisinois Gesang gefallen ist. Paisinoe ist eine Sirene aus der griechischen Mythologie. Diese Sagengestalten zeichnen sich aus durch ihren betörenden Gesang. Das passt ja irgendwie, aber erklärt trotzdem immer noch eigentlich gar nichts. In diese Ratlosigkeit hinein klingelt jetzt das Telefon, Jelena ruft an. Und auch hier kriegen wir wieder diese tiefe Antipathie zwischen Justus und Jelena, die beidseitig ist, zu spüren. Jelena ruft an, Justus meldet sich und Jelena fragt, ist Bob da? Denn mit Justus will sie gar nicht reden. Das Gespräch ist auch nur kurz. Jelena berichtet, dass sie den Flügel untersucht habe. Da ist nichts, sie hat nichts gefunden. Aber im Moment wäre eine gute Gelegenheit, den Rest des Hauses zu durchsuchen, also die Stellen, wo sie mit ihrem Rollstuhl nicht hinkommt. Denn ihr Vater und Vanderhell wären gerade unterwegs und würden die nächsten 2 Stunden wegbleiben. Das heißt, die drei Fragezeichen machen sich auf den Weg und fahren wieder zur Villa Charkow.
Dort angekommen, betreten dann die drei Detektive das erste Mal legal die Villa. Sie können nämlich durch den Haupteingang rein. Sie gehen zusammen mit Jelena in den Konzertsaal. Der Flügel wurde ja bereits untersucht und auch unter dem Teppich ist nichts zu finden. Die nächste Idee ist, wir könnten noch mal den Kronleuchter untersuchen. Und das ist eine der wenigen Szenen, in denen Jelena wirklich mit Justus redet. Sie trägt diesem nämlich auf, Justus, hol mal die Leiter, die ist da hinten in der Abstellkammer. Justus ist ganz verblüfft und reagiert auch nur ganz kurz angebunden, ich bin doch nicht ein Handlanger. Peter beschwichtigt, wie er das in der Folge recht häufig tut, und sagt, wie ich finde, mit einem verschmitzten Grinsen, lasst nur, ich gehe sie holen. Ihm kann es ja egal sein, wer ihm Befehle gibt, ob das jetzt Justus oder Jelena ist. Die drei untersuchen unten den Kronleuchter, während Justus hoch in Wanderhells Zimmer geht. Das Zimmer hat Jelena schon kurz durchsucht, aber Justus möchte sich selbst ein Bild machen. Das Zimmer des Geigers ist sehr karg möbliert. Es ist im Wesentlichen auch nur ein Koffer zu sehen, den Justus durchsucht. In einem Hemd findet er ein kleines braunes Fläschchen, das aussieht, als ob es leer wäre. Justus öffnet das Fläschchen und riecht dran. Ich persönlich finde das sehr gefährlich, denn sie vermuten ja, dass es eine Droge ist, die die euphorisierende Wirkung erzeugt. Und wenn sie die im Konzertsaal verspüren und jetzt ein Fläschchen, wo das Ganze ja viel konzentrierter ist, einfach dran riechen, auch wenn es vielleicht leer aussieht. Ich persönlich hätte das als Jugenddetektiv nicht gemacht. Justus riecht also dran, es ist geruchlos, dennoch verspürt er sofort eine Wirkung, ihm wird ganz schummerig. Er verschließt daraufhin das Fläschchen schnell wieder, Und jetzt hat er auch die Wirkung wie im Konzertsaal, denn das Geräusch des Verschließens, wenn die Plastikkappe auf dem Glasgewinde schabt, ist sehr laut und sehr klar. Glücklicherweise hält die Wirkung nur etwa eine halbe Minute an und Justus ist wieder bei Sinnen. Justus geht danach wieder runter. Im Kronleuchter wurde nichts gefunden. Er erzählt den Kollegen von dem braunen Fläschchen und vermutet, dass es eine schnell verdampfende Flüssigkeit enthält, die diese euphorisierende Wirkung erzeugt. Man müsste jetzt also herausfinden, wie Wanderhell das Gas im Konzertsaal verbreitet. Es müsste hier irgendwo also eine Maschine versteckt sein. Dann switchen sie wieder recht abrupt auf das Motiv und reden darüber, dass in den Skulpturen vielleicht etwas Wertvolles versteckt sein könnte. Darauf wird Jelena aber ein bisschen aggressiv, denn zum einen wüsste sie nicht, was das sein soll. Dann hätte Wanderhell davon ja auch müssen erfahren und es wäre unklar, wie das passiert sein könnte. Und außerdem, da ihre Mutter vor 10 Jahren schon gestorben ist, müsste dann ja schon etwas in den Skulpturen versteckt worden sein. Sie maßregelt Justus dann, er soll doch bitte nicht so unausgegorene Theorien in den Raum stellen. Sie untersuchen daraufhin die Skulpturen, ich vermute mal recht oberflächlich, klopfen sie vielleicht ab oder suchen irgendwelche verborgenen Schalter. Auch das Treppengeländer wird untersucht, aber sie finden weder die vermutete Freisetzungsmaschine noch irgendein Objekt, das wertvoll ist und das Wanderhells Interesse geweckt haben könnte. Bob erzählt dann von einer Recherche über Paisinos Gesang. Das sei ein Geigensolo eines Komponisten namens Pavel Mogorow. Der Name ist Jelena bekannt, denn ihr Vater, der Notenblätter sammelt, hätte auch einige Notenblätter dieses Komponisten. Die wären im Tresor und sie würde glücklicherweise die Kombination kennen.
Im Hörspiel kommt diese Information über Bobs Recherche jetzt etwas unvermittelt. Im Buch ist es mal wieder ein bisschen anders. Nachdem Bob seine Rechercheergebnisse bezüglich Paisinoe, dass es eine Sirene ist aus der griechischen Mythologie, mit seinen Kollegen geteilt hat, fragt Justus nach, hast du denn auch speziell in musikwissenschaftlichen Büchern nachgeguckt? Und als Bob das verneint, lässt Justus mal wieder den Chef raushängen und sagt, naja, dann schlage ich vor, dass du das jetzt nachholst und schickt ihn gleich wieder zurück in die Bibliothek. Und Justus und Peter fahren zunächst alleine zur Villa Charkow. Und Bob kommt in dieser Szene jetzt gerade erst von der zweiten Recherche zurück und berichtet natürlich brühwarm, was er nun tatsächlich in den musikwissenschaftlichen Büchern über Paisinoes Gesang gefunden hat.
Sie öffnen also den Tresor, schauen die Notenblätter durch und können wirklich ein Notenblatt über Paisinoes Gesang finden.
Die Beschriftung der russischen Noten ist natürlich in Kyrillisch und da fällt von Jelena der Satz, ein wenig beherrsche ich meine Muttersprache noch. Das hat mich dann sofort erinnert an ein fast gleichlautendes Zitat aus TKKG und das leere Grab im Moor, als gegen Ende der Scheich sagt, ein wenig, meine Herren, beherrsche ich ihre Sprache, aber nur ein wenig und Dolmetscher müssen auch leben. Außerdem ist im Hörspiel eine, wie ich finde, noch recht lustige Szene rausgekürzt. Im Buch ist es nämlich so, dass Jelena die Kombination des Tresors gar nicht kennt. Und Peter zunächst mal das Ohr an die Tresortür legt und am Zahlenrädchen dreht, aber irgendwie passiert da nichts. Und er kommentiert das irgendwie ganz lustig mit, in Krimis sieht das eigentlich so immer aus, aber so einfach scheint es ja dann doch nicht zu sein. Dass sie den Tresor schließlich dann doch öffnen können, ist eine Gemeinschaftsleistung von Justus und Jelena, die hier, glaube ich, das erste Mal tatsächlich nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Justus schlägt nämlich vor, dass es möglicherweise das Geburtsdatum von Jelena sein könnte. Das ist es nicht, aber Jelena schlägt dann vor das Geburtsdatum ihrer Mutter und damit haben sie einen Volltreffer gelandet und können den Tresor öffnen.
Kurze Zeit später hören sie im Arbeitszimmer dann ein Auto vorfahren. Jelenas Vater kommt deutlich früher zurück als avisiert. Justus möchte die Noten in Sicherheit bringen. Mir war jetzt hier nicht klar, wo und warum er sie nicht einfach in den Tresor zurücksteckt und den Tresor verschließt, denn Wanderhell würde an den Tresor natürlich nicht rankommen. Sie gehen schnell ins Erdgeschoss runter und treffen dort ein, kurz nachdem Charkow die Tür geöffnet hat. Jelena stellt ihrem Vater die Jungs vor, aber sie gehen recht schnell in Jelenas Zimmer. Und auch hier übernimmt Jelena wieder das Kommando. Sie bestimmt die nächsten Schritte. Sie möchte ihrem Vater nämlich die ganze Geschichte von dem Fläschchen, den Noten und Wanderhells kriminellen Plan erzählen. Aber sie möchte das alleine tun, denn ihr Vater kennt die Jungs ja noch nicht wirklich. Sie würde danach dann in der Zentrale anrufen, Bescheid geben, was passiert ist und das Ganze noch vor dem Konzert heute Abend, was in unserer Rechnung dann Konzert Nummer 5 wäre. Die drei Detektive fahren zurück in die Zentrale und kurze Zeit später klingelt bereits das Telefon. Jelena ist am Apparat. Als Hörspielhörer merkt man hier sofort an der Stimmlage, da ist was nicht ganz in Ordnung. Jelena möchte diesmal auch sofort mit Justus reden und nicht wie sonst mit Bob. Sie widerspricht sich im Laufe des Gespräches auch, wie ich denke, absichtlich, um die drei Detektive aufmerksam zu machen. Sie sagt, sie sollen sofort vorbeikommen, aber wenn sie keine Zeit hätten, dann wäre es auch nicht so wichtig. Ihr Vater wäre sich unschlüssig, ob er die ganze Geschichte glauben soll. Und sie sollen doch bitte, betont, auf alles vorbereitet sein. Und dann legt sie auf. Die drei Fragezeichen haben schon gemerkt, dass da irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist. Jelena wäre anders wie sonst. Aber sie verbinden das überhaupt nicht mit Wanderhähl, sondern denken wirklich nur, dass Tscharkow überzeugt werden muss. Sie erkennen also den Hilferuf im Moment nicht als solchen.
Die drei Fragezeichen setzen sich also ins Auto und fahren gleich wieder zurück zur Villa Tscharkow. Als sie dort ankommen, öffnet Jelena ihnen auch gleich die Tür, als ob sie schon da gelauert hätte. Jelena hat auch immer noch diesen seltsamen Tonfall drauf. Ja, kommt doch rein. Und als sie sie in die Küche führt, sehen sie entsetzt, dass Mr. Tscharkow da auf dem Stuhl sitzt und an diesen Stuhl gefesselt ist. Und daraufhin kommt raus, dass Van der Hel Jelena und Tscharkow belauscht hat, dabei erfahren hat, dass sein Plan mehr oder weniger aufgeflogen ist und Jelena gezwungen hat, die drei Fragezeichen herzuholen. Tscharkow wirft Van der Hel jetzt an den Kopf, ich habe sie bisher für ein musikalisches Genie gehalten, aber jetzt ist mir klar geworden, sie sind ja nur ein skrupelloser, geldgieriger Betrüger. Was Van der Hel aber verneint und sagt, wie kommen sie darauf, dass es mir ums Geld gehen sollte? Worum denn sonst? Woraufhin sich Justus wieder einschaltet und meint, ja natürlich, Paisinus Gesang. Aber die werden sie nicht finden, ich habe sie nämlich woanders versteckt und sie sind nicht mehr da, wo sie vorher waren. Daraufhin stutzt Van der Hel und sagt, wie sie sind, du meinst, sie ist. Was jetzt wiederum Justus nicht versteht und meint, wovon sprechen Sie? Ich rede von den Noten, dem Musikstück von Pavel Mogorow. Und daraufhin bricht Van der Hel in sein irres Gelächter aus und sagt, was soll ich denn mit so einem alten Fetzen Papier? Mir geht's um die Geige. Das ist jetzt das erste Mal in der gesamten Geschichte, dass wir von der Existenz einer wertvollen Geige erfahren. Justus sieht jetzt Mr. Tscharkow an, dass der als einziger weiß, wovon Van der Hel eigentlich spricht und fordert ihn auf, dieses Wissen mit allen anderen zu teilen. Und Tscharkow erzählt, ja, tatsächlich, es gibt eine Stradivari namens Paisinus Gesang, die er mal besessen hat und er hat sie aber weitergegeben an seinen Freund Dr. Stevenson. Und da grätscht Van der Hel wieder dazwischen und fragt, ja, warum war dieser Dr. Stevenson denn nie bei diesen Privatkonzerten dabei? Ich habe den doch auch eingeladen. Und da kommt raus, dass Bob die Einladung von Dr. Stevenson abgegriffen hat, weil der an dem Abend des ersten Konzerts einfach keine Zeit hatte. Van der Hel beschließt jetzt also sofort, diesen Dr. Stevenson zu behelligen. Und damit die anderen ihm nicht in die Quere kommen, sperrt er sie kurzerhand in den Keller ein. Im Keller ist jetzt die erste Idee, dass Peter sie mit seinem Dietrich-Set sofort wieder befreien soll. Das schlägt aber fehl, weil leider Van der Hel den Schlüssel hat stecken lassen und damit kann Peter seine Dietriche leider nicht verwenden. Da sie also jetzt im Keller erstmal feststecken und nicht weiter handlungsfähig sind, wollen wir jetzt zunächst was über die Hintergründe erfahren und Tscharkow erzählt, was es mit dieser Stradivari namens Paisinus Gesang auf sich hat. Der berühmte Geigenbauer Stradivari hat also seinen besten Geigen Namen gegeben, darunter eben auch Paisinus Gesang. Es geht die Legende, dass auf dieser Geige ein Fluch liegt, weil sie so einen perfekten Klang hat, dass beim Bau der Teufel seine Finger im Spiel gehabt haben muss. Und jeder, der auf dieser Geige spielt, beschwört Unheil herauf, das allerdings nie ihn trifft, sondern immer nur die Leute in seinem Umfeld. Auf diese Legende ist Mr. Tscharkow schon während seines Studiums als Musikstudent gestoßen und ist dem Ganzen nachgegangen. Aber die Spur von Paisinus Gesang verliert sich irgendwann und die Geige galt als verschollen. Als er dann jedoch den Nachlass von Pavel Mogorow aufgekauft hat, mehr oder weniger blind, das heißt, er wusste gar nicht, woraus der im Einzelnen besteht, es ging ihm eigentlich nur um die Noten, hat er im Nachhinein dann aber festgestellt, dass in diesem Nachlass unter anderem auch eine Geige dabei war und das war Paisinois Gesang. Das heißt, er hatte diese legendäre Geige wiederentdeckt. Er hat natürlich den Fluch erstmal nicht ernst genommen und seiner Frau und seiner Tochter jeden Abend was auf dieser Geige vorgespielt. Daraufhin hatte Jelena jedoch den Unfall, der sie in den Rollstuhl gezwungen hat und auch seine Frau bekam eine tödliche Krankheit, sodass Tscharkow nun doch an den Fluch glaubt und die Geige schnellstmöglich wieder aus dem Haus haben wollte. Und damit der Fluch nicht weiter Unheil anrichten kann, hat er die Geige seinem Freund Dr. Stevenson verkauft, der überhaupt gar nicht Geige spielen kann. Mit diesen Hintergrundinformationen können die drei Fragezeichen und Jelena jetzt auch Vanderhills Plan rekonstruieren, der folgendermaßen aussieht. Vanderhill weiß oder vermutet, dass Paisinois Gesang noch bei Tscharkow oder irgendwo in seinem näheren Umfeld sein muss. Daher gibt er jetzt ein Konzert, lädt alle Freunde und Bekannten von Tscharkow dazu ein und setzt dort seine Droge frei, um so seine Musik total faszinierend zu machen. Und dadurch, dass er am Ende der Konzerte immer betont, wie mittelmäßig seine Klotz ist, hofft er darauf, dass einer der Bekannten von Tscharkow ihm irgendwann seine Stradivari anbietet. Denn wenn die Musik schon auf dieser mittelmäßigen Klotz dermaßen faszinierend ist, dann müsste sie ja auf einer Stradivari so himmlisch klingen, dass es gar nicht mehr auszuhalten ist. Und sobald er dann die Stradivari in Händen hat, kann er einfach damit abhauen. Nachdem wir diesen genialen Plan nun verstanden haben, kommt Vanderhill wieder zurück und berichtet ganz aufgebracht, dass er Paisinois Gesang bei Dr. Stevenson überhaupt gar nicht gefunden hat. Dieser hätte ihm erzählt, dass er die Geige auf Wunsch von Jelenas Mutter ihr wieder zurückgegeben habe, damit die Mutter diese Geige sozusagen als Notgroschen der Familie überlassen könnte. Vanderhill will jetzt also nochmal vehement von Tscharkow wissen, wo ist diese Geige? Aber Tscharkow kann ihm glaubhaft versichern, dass er überhaupt nichts davon gewusst hätte, dass die Geige wieder zurückgebracht wurde und er kann Vanderhill nicht weiterhelfen, wo die Geige versteckt ist, weiß er leider auch nicht. Tscharkow erkundigt sich dann noch danach, was Vanderhill denn eigentlich mit Dr. Stevenson angestellt hat und netterweise erfahren wir, dass er noch lebt. Und dass Vanderhill nur dafür gesorgt hat, dass er ihm nicht in die Quere kommt, was immer das heißen mag, hat er ihn zusammengeschlagen, betäubt, eingesperrt, sonst was. Wir werden es nie erfahren. Vanderhill verlässt den Keller auf jeden Fall wieder und begibt sich ins Haus und fängt jetzt an, das ganze Haus auf den Kopf zu stellen, auf der Suche nach Paisinois Gesang. Die drei Fragezeichen rätseln jetzt auch, wo die Geige versteckt sein könnte. Justus fragt Jelena, hast du eine Idee? Und Jelena bügelt ihn wieder ab, so, ja, witzig, bis vor einer halben Stunde wusste ich nicht mal, dass diese Geige überhaupt existiert. Und bis vor 2 Minuten wusste ich auch nicht, dass sie hier im Haus ist. Und ein Versteck, das so abgelegen ist, dass man in 10 Jahren nicht aus Versehen darüber stolpert und außerdem so offensichtlich, dass man sofort drauf stößt, wenn man danach sucht. Sowas gibt's überhaupt nicht. Außerdem ist eine Geige relativ groß, die kann ich ja nicht irgendwo hinter der Tapete verstecken. Über den Umweg, apropos, wo hast du eigentlich die Noten, Paisinois Gesang, das Musikstück versteckt, kommt Justus auf die Idee, ja, die Noten habe ich unter einer Skulptur versteckt. Moment mal, die Skulpturen wären doch eigentlich ein gutes Versteck auch für die Geige, denn die Skulpturen haben natürlich einen emotionalen Wert für Tscharkow und seine Tochter, weil Jelenas verstorbene Mutter die selbst angefertigt hat und daher sicher sein konnte, dass die niemals aus dem Haus entfernt werden würden. Und Jelena und Tscharkow überlegen jetzt, welches ist denn die letzte Figur, die sie vor ihrem Tod angefertigt hat und kommen darauf, dass es der fiedelnde Tod sein muss. Also eine Skelettgestalt mit einer Geige. Nachdem sie das jetzt also herausgearbeitet haben und glauben zu wissen, wo die Geige ist, stellen sie fest, dass Vanderhill bei seinem 2. Besuch im Keller freundlicherweise den Schlüssel abgezogen hat, sodass Peter mit seinem Dietrich-Set jetzt doch in Aktion treten kann und alle aus dem Keller befreit.
Im Buch ist die Befreiungsszene jetzt etwas anders. Vanderhill lässt, nachdem er den Keller das 2. Mal verlässt, den Schlüssel immer noch stecken. Das heißt, sie sind genauso weit wie vorher. Aber jetzt hat Jelena eine sehr gute Idee. Sie benutzt nämlich einen Kaugummi und einen Bleistift und kann damit, nachdem der Kaugummi sich an den Schlüssel angetrocknet hat, diesen leicht drehen, sodass er senkrecht steht. Dann kann sie ihn herausstoßen Und die Tür hat sogar noch einen so breiten Spalt zwischen Türblatt und Boden, dass man dort eine Zeitung hindurchschieben kann. Und Sie können dann mit dem bekannten Kindertrick den Schlüssel hineinziehen und kommen raus. Der wäre allerdings gar nicht nötig gewesen, denn wie wir wissen, hat Peter ja sein Dietrich-Set dabei und hätte die Tür dann auch ohne Schlüssel aufbekommen.
Nachdem sie also aus dem Keller sich jetzt befreit haben, stürzen alle sich auf diese Skulptur des fiedelnden Todes. Und als sie die Figur kippen, erkennen sie tatsächlich einen Hohlraum, in dem ein Geigenkoffer liegt und darin Paisinues Gesang. Aber sie können sich über diesen Fund gar nicht richtig freuen, denn im gleichen Moment kommt Vanderhell dazu, spielt nochmal ein paar schrille Töne auf seiner Geige und fordert natürlich Paisinues Gesang. Justus ist jetzt wieder ganz cool und meint zu Vanderhell, tja, sie sollten niemandem ihrer Droge aussetzen. Da werden manche Leute ganz unberechenbar. Ich könnte die Geige doch einfach hier die Galerie runterfallen lassen. Und Vanderhell meint, nee, du blöffst, das kannst du nicht machen. Du weißt ganz genau, dass die Stradivari mindestens $1 Million wert ist. Aber Justus lässt die Geige trotzdem fallen, wohl wissend, dass unten Jelena steht und die Geige auffängt. Vanderhell rennt jetzt überstürzt die Treppe runter und verfolgt Jelena und will ihr natürlich die Geige entreißen. Wir erfahren nur, dass er mit einer Geige flüchten kann und haben natürlich den Eindruck, dass er Paisinues Gesang bei sich hat. Aber Jelena klärt das recht schnell auf und sagt, ja, das denkt auch nur er. Denn ich bin schnell in mein Zimmer gefahren und wollte die Geige in meinem eigenen Geigenkasten verstecken. Und als Vanderhell mich eingeholt hatte, hatte ich gerade meine Geige in der Hand. Die hat er mir aus der Hand gerissen und hat gar nicht weiter sich die Geige angeguckt und ist einfach jetzt mit meiner 0815-Geige verschwunden. Im Buch ist dieser Showdown noch ein bisschen dramatischer. Es fängt auch hier damit an, dass Vanderhell mit seiner Geige ein paar schrille Töne spielt und wir erfahren, dass er damit seinen Drogenfreisetzungsapparat in Aktion setzt, woraufhin Justus sofort schwindelig wird. Nachdem Justus Jelena die Geige zugeworfen hat, beeilt sich Vanderhell dermaßen die Treppe runterzukommen, dass er nebenbei Justus anrempelt und weil es dem noch so schwindelig ist, fliegt er fast über die Brüstung der Geige hinterher. Die Wirkung der Droge lässt aber so schnell nach, dass er sich noch fangen kann und Vanderhell einfach hinterher rennt. Dabei hört er allerdings, dass Vanderhell aus seiner Waffe tatsächlich Schüsse abgibt und der Leser denkt sich schon, hoffentlich hat er jetzt nicht auf Jelena oder sonst wen geschossen, aber wir erfahren, dass er nur auf Peters Reifen geschossen hat und dann Tscharkows Auto klaut und die drei Fragezeichen ihm leider nicht mehr folgen können, weil ihr Auto ja platt ist. Außerdem können die drei Fragezeichen gar nicht sofort die Polizei rufen, weil Vanderhell auch noch die Telefonleitung durchgeschnitten hat, sodass Bob erstmal zu den Nachbarn rasen muss und von dort aus Cotta verständigt und eine Großfahndung veranlasst. Und Jelena hat da dann ihren Justus-Moment, denn erst nachdem Bob von den Nachbarn wieder zurückgekommen ist und alle sich ein bisschen beruhigt haben, sagt sie, ja, Vanderhell denkt zwar, er hätte die Stradivari, aber ich habe sie ausgetauscht. Haha, hier ist sie noch. Und damit ist der Fall im Prinzip abgeschlossen.
2 Tage später treffen sich die drei Fragezeichen mit Jelena vor der Zentrale und es werden noch so die letzten Fragen geklärt. Jelena erzählt, dass die Polizeiuntersuchungen ergeben haben, dass Vanderhell eine Drogenfreisetzungsmaschine in der Ventilation versteckt hat, die nach Abspielen bestimmter Frequenzen, bestimmter hoher Frequenzen, die Drogen freigesetzt hat. Das hat allerdings Justus auch selbst schon erraten und mitgeteilt. Die Droge wirkt besonders auf die Lautwahrnehmung, sodass Töne besonders klar erscheinen. Vanderhell selbst war süchtig nach der Droge, deshalb hat er auch keine Schwindelgefühle während seiner Konzerte bekommen. Lautwahrnehmungsänderungen kann man nun auch erzeugen ohne Drogen, wie eine kleine Recherche ergeben hat. Was ich sehr interessant fand, ist, dass das auch mit Farben geht. Das heißt, wenn man einen grünen Zug sieht und gleichzeitig das Geräusch eines ICEs hört oder einen roten Zug, dann wird der rote Zug, auch wenn die Lautpegel völlig gleich sind, als subjektiv lauter wahrgenommen. Das hatte dann mal zu der Idee geführt, dass man so vielleicht Hörschäden vermeiden könnte. Man könnte also MP3-Player rot einfärben, sodass der Nutzer diese leiser einstellen würde. Allerdings haben Vorversuche gezeigt, dass das nicht funktioniert. Wir erfahren weiterhin, dass der Plan von Jelenas Mutter war. Sie hat dem Notar Bescheid gesagt, wo sie die Geige versteckt hat. Und wenn Jelena oder ihr Vater einmal in finanzielle Schwierigkeiten geraten, dann würden diese sich ja an ihren Notar wenden. Und dann hätte er den Auftrag, ihnen von der Geige zu erzählen und sie könnten diese dann zu Geld machen. Jetzt hat Tschakow sich fast entschieden, dass er die Geige ein Museum gibt. Dafür würde er einen ganzen Batzen Geld bekommen, was er dann für Jelena anlegt. Was Bob zu der Aussage verleitet, er würde Jelena jetzt gerne heiraten. Allerdings nur auf dem Papier, denn sie sei ja nun eine gute Partie. Dann gibt es einen Abschlusslacher und der Fall ist beendet.
Kommen wir jetzt zu unseren Kategorien. Zunächst die Fallrelevanz. Bob bringt den Fall eindeutig ins Rollen. Er hat die Einladung von Dr. Stevenson erhalten und damit den Kontakt zu den Tschakows hergestellt. Außerdem hat er in der Bibliothek über Paisinui bzw. Paisinuis Gesang recherchiert und diese Rechercheergebnisse sind schon ein wichtiger Puzzlestein in dem ganzen Fall. Peters Kletterkünste hätten wir in diesem Fall jetzt nicht unbedingt gebraucht, denn auf den Balkon der Villa Tschakow hat es auch Justus geschafft. Das scheint also nicht so kompliziert gewesen zu sein. Allerdings befreit Peter die ganzen Leute aus dem Keller mit seinem Dietrich-Set. Und außerdem hatte er auch die gute und richtige Idee, dass Van der Hel vielleicht nur möglichst lange im Haus bleiben will, um dort etwas Wertvolles zu finden. Justus hat natürlich mal wieder den meisten Anteil an dem Fall. Zunächst initiiert er, dass Bob beschattet wird und die Einbrüche. Das heißt, er hat erstmal den Anfangsverdacht, dass mit dieser Musik irgendwas nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Er erkennt auch, dass die Droge ein Gas sein muss durch diese angebrannte Kuchenszene. Er ist beteiligt daran, dass die Geige gerettet wird, dadurch, dass er sie Jelena zuwirft. Und er kombiniert auch, dass diese Drogenfreisetzungsapparatur irgendwie in der Klimaanlage verbaut sein muss, bevor Jelena ihm das mitteilt. Aber was wir auf dem Minuskonto von Justus in diesem Fall verbuchen müssen, diesen Hilferuf von Jelena realisiert er nicht. Also er merkt zwar wohl, dass sie sich irgendwie komisch angehört hat, aber das schaltet er nicht. Und wie ich eben schon gesagt habe, im Buch finde ich es auch merkwürdig, dass er die Verbindung mit dem schwarzen Anzug zu dem Konzert nicht zieht. Aber auch Jelena ist in diesem Fall relativ stark beteiligt. Zunächst mal hat sie die Idee, dass ihr Vater ja Noten von Pavel Mogorow im Safe hat und dass man da mal nachsehen könnte, ob Paisinues Gesang möglicherweise auch dabei ist. Und Jelena ist eben auch beteiligt an der Geigenrettung, beziehungsweise ihre Geistesgegenwart rettet Paisinues Gesang, weil Van der Hel ja nur mit ihrer Geige abhaut. Komplett gelöst wird der Fall meines Erachtens aber nur gemeinsam, denn den Plan von Van der Hel nachvollziehen können sie erst nach dem gemeinsamen Brainstorming im Keller. Und auch die Idee, wo Paisinues Gesang versteckt ist, entwickeln sie zusammen.
Welche Verbrechen wurden begangen? Van der Hel begeht mehrfache gefährliche Körperverletzung, indem er seine Zuhörer wissentlich einer Droge aussetzt. Diese könnte sich schlussendlich auch noch in eine Schwere verändern, je nachdem, wie hoch die Langzeitschäden sind. Außerdem begeht er Freiheitsberaubung, indem er Tschakow an den Stuhl fesselt und auch später alle im Keller einsperrt. Generell Nötigung, da er sie mit der Waffe bedroht und etwas von ihnen will. Und zum Schluss auch Raub, denn er reißt ja Jelena die Geige aus der Hand. Was wir nicht wissen, ist, was er mit Stevenson gemacht hat. Aber ich vermute mal, dass da noch Körperverletzung dazukommt. Bei Justus und Peter ist es so, sie begehen, wie Jelena sagt, zweimal Hausfriedensbruch, indem sie in die Villa Tschakow einsteigen. Meines Erachtens ist das eher Einbruch, denn sie überwinden ja ein Hindernis. Sie müssen ja durch ein Fenster klettern oder den Balkon hoch. Beides Wege, wie man normalerweise nicht in eine Wohnung reinkommt. Außerdem haben sie ja auch die Absicht, sich Informationen anzueignen. Schließlich steigen sie ja nur ein, weil sie wissen wollen, was darin vor sich geht. Bei Justus kommt noch hinzu, ich finde, es ist Nötigung, wenn er Jelenas Rollstuhl festhält und sie daran hindert, die Polizei zu rufen. Und als er den Mund zuhält, würde ich das sogar als Körperverletzung bezeichnen. Aber da sie später mehr oder weniger alle Freunde werden, glaube ich, wird das nicht verfolgt. Bei Bob käme möglicherweise Beihilfe zum Einbruch oder zum Hausfriedensbruch.
Was ich noch ganz interessant fand, war, wenn Jelena bzw. Mr. Tschakow tatsächlich noch das fünfte Konzert zugelassen hätten, um Van der Hel dabei zu überführen. Wenn sie wissen, dass Van der Hel wieder seinen Drogenapparat einsetzen wird und damit das gesamte Publikum mal wieder dieser Droge ausgesetzt wird, ist es dann Beihilfe zu gefährlicher Körperverletzung, wenn ich das zulasse, ohne das Publikum davon in Kenntnis zu setzen?
Welche Fragen sind offen geblieben? Was ich mich gefragt habe ist, Wanderheld gibt ja 4 Konzerte und nach dem ersten Konzert sind ja alle Zuhörer im Bann der Droge und haben auch schon gehört, dass er eine so minderwertige Geige hätte. Ich habe mich dann gefragt, ob er in einem der darauffolgenden Konzerte vielleicht von irgendeinem Zuhörer eine Geige angeboten bekommen hat und diese abgelehnt hat, weil sie nicht Paisinos Gesang ist.
Ich frage mich, ob Tschaikow, wenn er Paisinos Gesang jetzt einem Museum vermacht, verhindern kann, dass diese Geige jemals wieder gespielt wird. Offensichtlich hat er ja immer noch panische Angst vor dem Fluch, der auf Paisinos Gesang liegt. Sonst hätte er wahrscheinlich die Geige sich von Stevenson nochmal geliehen, um sie Van der Hel anzubieten. Das heißt, er besteht ja eigentlich darauf, dass nie wieder auf dieser Geige gespielt wird. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass man eine Stradivari, die noch spielbar ist, einfach in einer Museumsvitrine verstauben lässt. Normalerweise verleihen die Besitzer von Stradivari-Instrumenten diese an Weltklasse-Musiker, sodass die Menschheit auch etwas davon hat und an diesem Klang sich noch erfreuen kann. Eine andere Frage ist, dieser ganze Showdown findet ja am Nachmittag bzw. frühen Abend statt und an diesem Abend wäre ja eigentlich das 5. Konzert geplant gewesen. Meine Frage ist, hat Van der Hel nicht einen tierischen Zeitdruck? Müsste ihm nicht die Zeit im Nacken sitzen, weil um 8 Uhr die Gäste eintreffen, um das 5. Konzert sich anzuhören? Er muss ja zu Dr. Stevenson fahren und wieder zurückfahren und dann sucht er die Geige noch. Und ich frage mich, wie da die zeitliche Einordnung ist, ob da tatsächlich noch genügend Zeit ist oder wirklich schon damit zu rechnen ist, dass die Gäste demnächst eintreffen. Außerdem frage ich mich noch, warum Bob bei seiner Recherche zwar auf das Musikstück Paisinos Gesang stößt, aber irgendwie nicht auf die Geige gleichen Namens. Denn in musikwissenschaftlichen Büchern müsste ja eigentlich auch diese legendäre Stradivari irgendwo verzeichnet sein. Aber möglicherweise ist die Bibliothek von Rocky Beach in diesem Fachbereich dann doch nicht so gut sortiert. Das größte Manko meines Erachtens ist allerdings die Frage, wie hat Van der Hel überhaupt die Spur von Paisinos Gesang zu Tschaikow verfolgt? Im Buch erfahren wir von Tschaikow noch ein paar Hintergrundinformationen mehr. Die Spur von Paisinos Gesang verliert sich vor ungefähr 200 Jahren, da der Fluch dazu geführt hat, dass die Vorbesitzer diese Geige möglichst schnell wieder loswerden wollten, hat der Besitzer so oft gewechselt, dass man irgendwann die Spur nicht mehr nachverfolgen konnte. Das heißt, diese Geige ist seit 200 Jahren verschollen. Und auch Tschaikow hat sie ja nur zufällig wiederentdeckt im Nachlass von Pavel Mogorow. Und außerdem war das kurz bevor er aus Russland ausgewandert ist in die USA. Das heißt, er hatte im Grunde erstmal anderes im Kopf und hat niemandem aus seinem Umfeld davon erzählt. Das heißt, die Fachwelt hat keine Kenntnis davon, dass diese verschollene Geige wieder aufgetaucht ist. Wie also soll Van der Hel auf den Gedanken gekommen sein, dass Tschaikow bzw. sein Umfeld der Ansatzpunkt ist, wo man Konzerte geben muss, um an diese Geige zu gelangen?
Kommen wir nun zum Fazit. Dazu möchte ich die Kassette für mich gerne in 2 Teile aufspalten. Einmal bis etwa die Szene, als Justus das braune Fläschchen gefunden hat und sie im Konzertsaal das Treppengeländer abklopfen und die Szenen danach. Der erste Teil steht unter dem Stichwort »Wie wirkt die Musik?« Den fand ich sehr spannend. Da gab es auch eine sehr schöne Progression. Die Musik wirkt nicht durch die Türen. Sind es Schwingungen? Ist es vielleicht ein Gas? Das war im Buch sogar noch besser ausgearbeitet mit der Szene mit dem Diktiergerät. Das hat mir gut gefallen. Ich mochte die Dynamik zwischen Justus und Jelena. Gerade die Leiterszene ist sehr gut, als Jelena Justus befiehlt »Tu mal das!« Und auch Bobs Sprecherleistung, als er gereizt reagiert, ist wirklich überzeugend. Für diesen Teil gibt es einen Daumen nach oben. Im zweiten Teil ändert die Geschichte aber ihre Charakteristik. Es wird meines Erachtens ein Informationsgewitter. Alle 3 Minuten ändert sich, was wir gerade suchen. Ein Notenblatt, eine Geige im Haus, dann irgendwo anders, dann doch wieder im Haus, dann in einer Skulptur, die meines Wissens alle schon mehrfach untersucht haben. Das war mir einfach zu viel und da wurde ich einfach verwirrt. Lutz McKenzie hat den Geiger sehr gut gesprochen und auch so irre, ich wollte ihm irgendwann einfach nicht mehr zuhören. Im Buch steht, dass der Plan des Geigers genial sei, dem möchte ich aber widersprechen. In meinen Augen ist der Plan krude. Er ist umständlich, er ist indirekt, er sagt nie, was er will. Das Einzige, was wir bekommen, ist so durch die Blume gesagt, meine Geige ist so schlecht. Aber es wird nie beispielsweise der hypnotische Befehl gegeben, bringt mir bitte eine bessere Geige, bringt mir eine Stradivari. Ich sehe deshalb auch den Automatismus nicht zwischen Zuhörer euphorisieren, diese gehen dann nach Hause, stehen nicht mehr unter dem Einfluss der Droge und sollen dann von sich aus selbst, wenn sie zu Hause ihre Geige sehen, auf den Gedanken kommen, die bringe ich am nächsten Tag zum nächsten Konzert dem Geiger mit. Das finde ich wenig überzeugend. Für diesen Teil gibt es von mir deshalb einen Daumen nach unten. Was ich erstaunlich fand, ist, ich habe erst etwa eine Handvoll 3-Fragezeichen-Kassetten aufmerksam gehört und in dieser kleinen Anzahl habe ich aber dennoch 2 weitere, bei denen ich für mich auch so eine Zweiteilung vornehmen würde. Da ist zum einen Angriff der Computerviren. Ich höre Computerfolgen immer sehr gerne und der erste Teil mit der Ransomware, den fand ich sehr spannend. Im zweiten Teil gibt es dann hier einen irren Programmierer, der, wenn ich mich recht erinnere, in einem geheimen Zimmer im Keller wohnt, was mich total verwirrt hat. Oder das Riff der Haie, wo der erste Teil mit dem Schiff, was zu viel Treibstoff verbraucht, der war wirklich spannend und da werde ich auch mal das Buch lesen, um genau nachzuvollziehen, was sind die Theorien, die sie abarbeiten. Und im zweiten Teil dann 2 Japaner und Identitätsdiebstahl vor vielen Jahren. Vielleicht ist das ein allgemeines Konzept der 3-Fragezeichen-Serie. Wir werden ja im Rahmen des Podcasts noch die eine oder andere Folge besprechen und ich bin mal gespannt, ob das dort auch der Fall sein wird.
Ich muss dir insofern recht geben, dass es ein, naja, ich würde nicht sagen Problem, aber ein Charakteristikum der neueren Folgen ist, dass dort oft ein Problem langsam aufgebaut wird und dann aber die entscheidenden Informationen erst in der Auflösungsszene kommen. Oft ist es so, dass Justus die schon länger gesammelt hat, aber sowohl seinen Kollegen als auch den Hörern vorenthält, damit er am Ende die Lösung aus dem Hut ziehen kann. Es ist mir auch schon aufgefallen, dass in den neueren Folgen, die ich gehört habe, mir das genauso ging, dass ich am Ende dachte, okay, und wie hätte ich da jetzt bitte drauf kommen sollen? Das ist in den alten Klassikfolgen besser aufgebaut, dass diese Fälle mehr zum Mitraten gedacht sind. Da kommt ja auch öfters mal Alfred Hitchcock noch als Helfer dazwischen, der einen immer noch mal darauf hinweist, achtet hierauf, denkt darüber noch mal nach, sodass man tatsächlich mitraten kann und die Lösung eigentlich eigenständig erarbeiten könnte. Das ist in den neuen Folgen eher nicht mehr so. Trotzdem muss ich sagen, dass mir Van der Heldes Plan jetzt nicht so abwegig vorkommt. Das kann ich noch nachvollziehen. Da habe ich eher das Problem, wie Van der Helde erst auf seinen Anfangsverdacht gekommen ist, dass er überhaupt bei Tschakow und in seinem Umfeld ansetzen muss. Nichtsdestotrotz mag ich die Folge immer noch sehr gerne. Ich finde die Sprecherleistung toll. Dieser genervte Bob am Anfang ist wirklich überzeugend. Ich mag auch Jelena, dass endlich mal jemand da ist, der Justus Kontra gibt. Und Justus in dieser Folge wirklich oft ziemlich verdutzt wirkt. So, Moment mal, ich bin hier nicht mehr der Chef. Was ist denn jetzt los? Insofern ist es für mich immer noch eine gute Folge. Und von mir gibt's nach wie vor einen Daumen hoch.
Damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. In der nächsten Podcast-Episode werden wir ein Hörspiel aus der Reihe Arborex und der Geheimbund Kim besprechen. Das dortige Abenteuer startet in einer stürmischen Gewitternacht vor Hunderten von Jahren. Bis in 4 Wochen.